Nachdem sich die Welt durch digitale Technologien in den vergangenen Jahren grundlegend verändert hat, haben Regierungen auf der ganzen Welt versucht, Wege zu finden, mit Big Tech umzugehen. Unternehmen wie Google und Meta und ihre Plattformen wie YouTube und Instagram haben nicht nur unsere Kommunikation, sondern auch die Wirtschaft und den Zugang zu Informationen revolutioniert. Die Macht und der Einfluss dieser Tech-Giganten ist beispiellos. Und oft ist die Geschwindigkeit, mit der sie unsere Welt verändern, schneller, als Regierungen handeln können.
Wie können wir Tech-Giganten dazu bringen, einen fairen Anteil zu zahlen?
In Kanada hat die Regierung ein Paket digitaler Gesetze auf den Weg gebracht, das diese Kontrolle teilweise zurückgewinnen soll. Im Jahr 2023 verabschiedete die liberale Regierung von Premierminister Justin Trudeau zwei neue Gesetzentwürfe. Gesetzentwurf C-11 und C-18. Bill C-11, auch bekannt als Online Streaming Act, zielt darauf ab, Online-Streaming-Plattformen auf die gleiche Weise zu regulieren wie traditionelles Fernsehen und Radio. Bill C-18, also der Online News Act, verlangt von Technologieunternehmen wie Google und Meta, Nachrichtenorganisationen für die Verlinkung ihrer Inhalte zu entschädigen. Aber die neuen Gesetze sind nicht unkontrovers.
Ich möchte mich für diese Gelegenheit bedanken, noch einmal über diesen desaströsen Gesetzesentwurf C-11, den Online Streaming Act, sprechen zu dürfen. Ich frage mich, warum ist die Regierung so wild entschlossen, die freie Meinungsäußerung einzuschränken?
Mein Name ist Vincent Lindig. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Böll Fokus. In dieser Folge werfen wir einen genaueren Blick auf die Gesetze C-11 und C-18 in Kanada. Wie werden sich diese Regelungen auf durchschnittliche Kanadier und Kanadierinnen auswirken? Warum stoßen die Gesetze auf so viel Kritik? Und was könnte das alles für die Gesetzgebung in Europa bedeuten?
C-11 ist der Online Streaming Act in Kanada. Warum er eingeführt wurde, dazu muss man sagen, dass es uns in Kanada sehr wichtig ist, das zu schützen und zu fördern, was wir als kanadische Inhalte bezeichnen.
Wes Bednar ist Direktorin des Masterprogramms Public Policy in Digital Society an der McMaster University. Sie recherchiert viel zu Wettbewerb, Märkten und wie beides im Zusammenspiel besser funktionieren könnte.
Im Grunde haben wir mit C-11 versucht, die Bestimmungen, die in Bezug auf den Anteil kanadischer Inhalte für den traditionellen Rundfunk gelten, auf Streaming-Plattformen auszuweiten.
Während KanadierInnen immer weniger klassisches kanadisches Fernsehen schauen und sich immer mehr Netflix, Disney Plus oder HBO Max zuwenden, versucht Bill C-11, kanadische Inhalte wieder mehr in den Mittelpunkt zu rücken. Die Idee ist simpel. Wenn amerikanische Streamingdienste den kanadischen Markt beanspruchen, sollten sie auch in diesen kanadischen Markt einzahlen müssen. Und genau hier kommt Bill C-11 ins Spiel. Im Wesentlichen würde Bill C-11 es der kanadischen Radio-, Fernseh- und Telekommunikationskommission, kurz CRTC, erlauben, Online-Streaming-Plattformen wie traditionelle Rundfunkbetriebe zu regulieren und sie zur Unterstützung und Förderung kanadischer Inhalte, kurz CanCon, zu verpflichten. Matt Hatfield, Geschäftsführer der Grassroots-Organisation Open Media, sagt, der Gesetzentwurf verfolgt im Wesentlichen zwei Hauptziele.
One is funding.
Finanzierung. Viele Menschen, die traditionellerweise vom Offline-Rundfunksystem Kanadas profitiert haben, befürchteten daher, dass ihre Finanzierung aufgrund des Rückgangs der Fernseh- und Radionutzung zurückgehen würde oder in Zukunft zurückgehen könnte. Diese Leute wollten sicherstellen, dass ihre Finanzierung weiterhin besteht und ihnen die Finanzierung des audiovisuellen Online-Systems auch zur Verfügung steht. Aber das ist eigentlich die weniger umstrittene Seite. Der umstrittenere Aspekt ist meiner Meinung nach, dass wir im Offline-System Inhaltsquoten haben.
Inhaltsquoten sind vorgegebene Ziele oder Grenzwerte für die Erstellung oder Verbreitung von bestimmten Inhalten. Sie werden angewandt, um sicherzustellen, dass in verschiedenen Branchen, insbesondere in den Medien, im Verlagswesen oder im Rundfunk, ein gewisses Maß an Vielfalt, Inklusivität und Ausgewogenheit besteht.
Now, Radio tends to play with that and so it'll.
Im Radio muss zum Beispiel 30% kanadische Musik gespielt werden. Die Radiosender spielen ein bisschen mit der Regelung und spielen diese kanadische Musik oft nachts und nicht zu den besten Sendezeiten. Aber es ist ein Quotensystem, das durchaus dazu geführt hat, dass ein höherer Teil kanadischer Inhalte an die Konsumentinnen gelangt.
Ähnliche Quoten auf digitale Plattformen anzuwenden, könnte also auch dazu beitragen, kanadische Kultur zu schützen und kanadische Produktionen zu stärken, insbesondere jene aus unterrepräsentierten Gruppen.
Die ideologische Motivation hat mit der französischen Kultur in Kanada zu tun und mit der Stärkung und dem Schutz indigener Stimmen in Kanada. Genauso geht es darum zu erkennen, dass die Regierung diese Sektoren zwar aktiv fördert und unterstützt, Kreative aber trotzdem aus dem Streaming verdrängt werden.
Streaming or audio kind of opportunities.
Aktuell müssen traditionelle Rundfunkveranstalter zu Initiativen beitragen, die die Produktion kanadischer Inhalte fördern, entwickeln und finanzieren. Die Absicht von Bill C-11 ist es, auch unterrepräsentierten Gruppen zu ermöglichen, derartige Finanzierungen zu erhalten und die gleichen Erwartungen an Streaming-Plattformen zu stellen, wie sie an den klassischen Rundfunk gestellt werden. So sollen kanadische Geschichten auf dem Streaming-Markt gedeihen und sich weiterentwickeln können. Doch trotz der guten Absichten kamen Bedenken auf. Insbesondere im Hinblick darauf, wie die CRTC, Kanadas Rundfunkregulierungsbehörde, mit der neuen Regelung umgehen will.
Viele Personen in unserer Gesellschaft und viele ganz normale kanadische Internet-UserInnen machen sich Sorgen, dass die CRTC plötzlich auch ihre Playlisten, bei denen es vielleicht um Mafia-Filme oder Anime geht, jetzt zu 30% aus kanadischen Inhalten bestehen sollen. Denn das wäre einfach nicht machbar.
Und dann ist da noch die Angst normaler Social-Media-NutzerInnen und professioneller Content-Creator, die Plattformen wie YouTube und TikTok nutzen. Sollen auch ihre Inhalte reguliert werden?
Das Gesetz C-11 hat versucht, das Paradigma der Senderknappheit der 70er und 80er auf das unendliche Internet anzuwenden. Und ich habe mir wirklich Sorgen gemacht, dass das bedeuten könnte, dass die Arbeit kanadischer Content-Producer ghettoisiert werden könnte in einer Art CanCon, Kindertisch, Sandkasten für kanadische Inhalte.
Senatorin Paula Simons, unabhängiges Mitglied des kanadischen Senats, hat 30 Jahre lang als Journalistin für Print- und Rundfunkmedien gearbeitet und war eine entschiedene Kritikerin des Gesetzesentwurfs.
The government has alleviated some of my concerns about C-11.
Die Regierung hat einige meiner Bedenken ausgeräumt, indem sie in der vorgeschlagenen Verordnung klargemacht hat, dass das Gesetz nicht für kleine, unabhängige YouTuber und Content-Producer gilt und dass es deshalb nicht erforderlich ist, dass die Inhalte eines unabhängigen Podcasters oder von einer Person, die Videos für TikTok oder YouTube macht, den Regeln für kanadische Inhalte entsprechen müssen.
Während die Regierung inzwischen klargestellt hat, dass kleine Content-Producer nicht betroffen sein werden, sagt Matt von Open Media, dass die unklare, uneindeutige Formulierung des Gesetzesentwurfs der Regierung aber immer noch die Möglichkeit gibt, ihre Meinung diesbezüglich zu ändern.
Das liegt vor allem daran, dass nicht klar zwischen kommerziellen und privaten Inhalten unterschieden wurde, obwohl es bei privaten Inhalten ja um freie Meinungsäußerung geht. Unter C-11 bestand also bzw. besteht immer noch die Gefahr, dass die Online-Meinungsäußerung von ganz normalen Menschen so reguliert werden könnte, als ob sie der CRTC unterliegen würde. Wir befinden uns also immer noch im Regulierungsprozess und versuchen zu klären, für wen das Gesetz genau gelten soll. Es wird also zum Beispiel bestimmt auf Plattformen wie YouTube zutreffen. Es kann auch auf einige Social-Media-Plattformen zutreffen oder auch nicht. Das ist noch unklar. Die Rundfunkregulierungsbehörde ist derzeit dabei, das zu entscheiden. Momentan ist der Eindruck, dass eine Plattform wie TikTok nicht betroffen sein wird. Aber in der Vergangenheit war das sehr unklar.
Ein anderes Problem bleibt bestehen. Was genau sind kanadische Inhalte? Der Gesetzentwurf legt nicht wirklich fest, was als CanCon gilt.
Is it the geography that a television show was filmed in?
Hat es damit zu tun, wo eine Fernsehsendung gedreht wurde? Geht es um den Regisseur, die ProduzentInnen? Haben die SchauspielerInnen Einfluss? Viele Leute haben zum Beispiel schon darauf hingewiesen, dass Alben von Justin Bieber möglicherweise nicht den obskuren Kriterien entsprechen, die da festgelegt wurden.
Matt von Open Media erklärt, dass das CRTC ein Punktesystem hat, mit dem es versucht zu entscheiden, ob etwas als kanadischer Inhalt gilt oder nicht. Aber auch dieses System hat seine Mängel.
Viele Kanadier sind wegen diesem System ziemlich frustriert. Zum einen, weil viele ganz offensichtliche kanadische Erzählungen das Punkteziel nicht erreichen. Ich weiß nicht, ob Sie The Handmaid's Tale auf Netflix kennen. Die Geschichte einer unserer wahrscheinlich bekanntesten Autorinnen, Margaret Atwood. Die Serie wurde in Kanada gedreht und ist eine ikonische kanadische Geschichte, aber sie gilt nicht als kanadischer Inhalt, da sie nicht den Produktionsanforderungen, die zum Beispiel lauteten, oh, diese spezielle kreative Rolle war nicht kanadisch besetzt, also ist die Serie nicht qualifiziert. Und das alles, während jene, die sehr gut darin sind, das System irgendwie zu manipulieren, Dinge als CanCon durchbringen können, die nach vernünftigen Maßstäben ganz eindeutig keine kanadischen Inhalte sind. Es gab also einen Dokumentarfilm über US-Präsident Trump, der es irgendwie schaffte, als kanadischer Inhalt eingestuft zu werden. Es gibt Dokumentarfilme über die königliche Familie, die als kanadische Inhalte gelten.
I think especially given that this is going to affect a lot of the Canadian internet.
Und ich denke insbesondere angesichts der Tatsache, dass sich diese Regelung auf einen Großteil des kanadischen Internets auswirken wird, sind viele kanadische InternetnutzerInnen irgendwie besorgt. Moment, sind meine Inhalte nicht kanadisch genug? Wie soll das genau funktionieren? Wir wissen es einfach noch nicht.
Am Ende stellt sich also weiterhin die Frage, wie könnte sich dieser Gesetzentwurf letztendlich auf das normale kanadische Durchschnittspublikum auswirken?
I think in terms of the material differences that people would actually notice, it ends up feeling.
Ich denke, was die materiellen Unterschiede betrifft, also die, die die Leute tatsächlich bemerken würden, wird es letztendlich kaum wahrnehmbar sein. Aber wenn wir unserer Fantasie kurz völlig freien Lauf lassen, dann könnte es so aussehen. Wenn Sie sich bei Netflix anmelden, werden erst einmal eine Reihe von Filmen und Fernsehsendungen der Kategorie kanadische Inhalte angezeigt oder kanadisch-französische Filme. Einfach, damit diese Dinge leichter auffindbar sind.
It could mean making it so every streaming platform had a Canada tab.
Es könnte bedeuten, dass jede Streaming-Plattform einen Kanada-Tab hat. Wenn Sie darauf klicken, werden Ihnen hier eine ganze Reihe toller kanadischer Inhalte angezeigt. Kanadische Inhalte, die auf Sie und Ihre Interessen zugeschnitten sind. Das wäre großartig. Es erweitert die Auswahl und unsere Organisation ist großer Fan davon. Es könnte allerdings auch eine Nachbildung dessen werden, was wir im traditionellen Offline-Rundfunk mit der 30%-Quote sehen. Dieser Prozentsatz müsste dann kanadisch sein und das könnte negative Folgen haben. Es könnte die Playlisten, die extra für uns Kanadier und Kanadierinnen zusammengestellt werden, wirklich beeinträchtigen und dazu führen, dass sie noch weniger auf das zugeschnitten sind, was wir eigentlich suchen. Und wenn es tatsächlich eine Content-Quote von 30% gibt, besteht der einfachste Weg, diese Quote zu erfüllen, nicht darin, kanadische Inhalte zu produzieren, sondern eine ganze Menge anderer Inhalte in Kanada zu blocken. Und früher war es tatsächlich so, dass wenn man sich in Kanada bei Netflix angemeldet hat, im Vergleich zu den USA nur ein Viertel der Auswahl verfügbar war. Und wir befürchten, dass auch das ein mögliches Resultat dieses Gesetzes sein könnte.
Es ist noch immer ungewiss, wie das Endergebnis der Debatte für Kanada aussehen könnte. Uneindeutige Formulierungen und mangelnde Klarheit seitens der Regierung haben Verwirrung und Vorbehalte hervorgebracht. Und die Debatten rund um den Gesetzentwurf haben zu einer besonderen Art von Diskurs geführt.
There were calls, very successful narratives created around.
Es wurden sehr erfolgreiche Narrative rund um das Wort Zensur kreiert, was wiederum mit einem Zu-weit-gehen der Regierung gleichgesetzt wurde.
The conservative opposition weaponized the bill to convince people that this was a censorship bill.
Die konservative Opposition nutzte den Gesetzentwurf als Waffe, um die Leute davon zu überzeugen, dass es sich um ein Zensurgesetz handelte. Ein drakonisches Gesetz, das das Recht auf freie Meinungsäußerung einschränken würde. In der Folge kam es dann zu einer weit verbreiteten Hysterie um den Gesetzentwurf C-11. Und ja, es war zwar ein problematischer Gesetzentwurf, aber nicht, wie ihn die Opposition darstellte. Die Regierung wiederum tat so, als sei jegliche Kritik an Bill C-11 Teil derselben Hysterie.
So it was really difficult for me as critic of Bill C-11.
Daher war es für mich als vernünftige Kritikerin, die am eigentlichen Inhalt des Gesetzentwurfs interessiert war, wirklich schwierig, mir für meine Argumente Gehör zu verschaffen, weil sie in dem ganzen Wirrwarr an Falschinformationen unterging. Und in der Folge war es sehr schwierig, eine intellektuell ehrliche und wohlwollende Debatte über die Vor- und Nachteile des Gesetzes zu führen. Der ganze Prozess machte mir Angst, weil man sehen konnte, wie leicht es war, die Leute von den eigentlichen Problemen des Gesetzentwurfs abzulenken und gleichzeitig das Gefühl zu erzeugen, das Gesetz sei eine Katastrophe, obwohl es meiner Meinung nach vielleicht ungeschickt formuliert, aber sicher nicht böswillig war.
Die Verwirrung um den Gesetzentwurf C-11 ist außer Kontrolle geraten. Es wurden Debatten angeheizt, Misstrauen geweckt und sich über die Regierung empört. Wes Bednar erinnert uns daran, dass es wichtig ist, nicht zu vergessen, wie viel Macht diese Unternehmen haben.
Die Realität ist, dass diese Unternehmen in Bezug auf das, was sie kuratieren, hervorheben und was wir finden, so viel algorithmische Macht haben, dass es meiner Meinung nach durchaus Sinn macht, die VerbraucherInnen dazu zu befähigen, kanadische Inhalte zu finden, sie zu erleben und mit ihnen zu experimentieren.
Der andere Gesetzentwurf, der in letzter Zeit Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, ist das Gesetz C-18, der Online News Act. Es verlangt von Tech-Giganten, für die Veröffentlichung und Verbreitung von Links kanadischer Nachrichtenagenturen zu bezahlen. Da sich der Printjournalismus seit Einführung des Internets in einer Abwärtsspirale befindet, ist es das Ziel von Bill C-18, die kanadische Nachrichtenproduktion nachhaltiger zu gestalten, indem Nachrichtenorganisationen von Technologieunternehmen wie Google und Meta für ihre Links entlohnt werden. Das Problem, so Matt Hatfield, ist, dass diese Strategie auf einer falschen Grundannahme basiert.
Nämlich auf der Vorstellung, dass Google und Meta durch das Teilen und Verbreiten von Nachrichten auf ihren Plattformen riesige Einnahmen generieren.
Basierend auf dieser Annahme heißt es im Gesetz C-18 im Wesentlichen:
We need you to account for all of this value we believe is there.
Sie müssen über den Wert dieser Nachrichten Rechenschaft ablegen und entweder für die Nachrichten bezahlen oder aufhören, diese zu verbreiten. Das ist die Entscheidung, die aus dem Gesetz hervorgeht.
Die Reaktion der Unternehmen entsprach nicht ganz den Erwartungen der Regierung.
So Meta in particular said,
insbesondere Meta sagt, wir sind anderer Meinung. Nachrichten sind nicht so wertvoll für uns und wir werden auf Meta keine News mehr verbreiten. Sie haben sich also einfach rausgenommen.
In Canada, we are now banned.
In Kanada ist es uns jetzt verboten, Nachrichtenlinks auf Facebook oder Plattformen von Meta, wie zum Beispiel auch Instagram, zu teilen. Das bedeutet, dass wir nicht nur keine kanadischen Nachrichten teilen können, sondern auch keinen Zugriff auf internationale Nachrichten haben. Wenn es also einen Krieg im Nahen Osten oder in Osteuropa gibt, können wir keine Nachrichten darüber auf Instagram oder Facebook sehen. Und dabei handelt es sich, kurz gesagt, um Plattformen, die viele KanadierInnen nutzen, sich über aktuelle Nachrichten zu informieren.
Aber es kommt noch schlimmer. Kleine Unternehmen und Medien-Startups generierten früher einen Großteil ihres Traffics über Meta-Plattformen. Und deshalb verlieren sie jetzt LeserInnen und Werbeeinnahmen. Für sie war dieser Gesetzesentwurf eine absolute Katastrophe.
Es ist weniger so, dass ein großer Teil des Feeds aus kanadischen Nachrichten besteht, sondern dass dieser kleine Prozentsatz, der zuvor vorhanden war, für diese Unternehmen sehr, sehr wertvoll und wichtig war. Aber so wie es aussieht, kommt Meta nicht zurück und viele kleine Medienunternehmen in Kanada haben wirklich zu kämpfen und leiden darunter.
Ein weiteres Problem entsteht in Bezug auf die Finanzierung. Der Großteil der Einnahmen durch C18 würde in Inhalte fließen, die auf Tech-Plattformen schon jetzt gut ankommen.
So who do you think most of that content is?
Woher kommt also Ihrer Meinung nach der größte Teil dieses Inhalts? Von Rundfunkunternehmen, die schon jetzt Kanadas größte und bekannteste Sender sind. Darunter unser öffentlich-rechtlicher Sender CBC und einige unserer größten Nachrichtenunternehmen. Es geht also nicht darum, das Geld an kleine kanadische Communities weiterzuleiten, in denen es oft keine lokalen Medien mehr gibt. Es geht nicht unbedingt darum, Geld dorthin zu stecken, wo es tatsächlich für die Berichterstattung benötigt wird. Wenn man sich also überlegt, welche Art von Inhalten auf Facebook am besten ankommen, dann handelt es sich nicht unbedingt um lange journalistische Inhalte. Es ist eher so. Können Sie glauben, dass das passiert ist? Es sind sensationelle Schlagzeilen, Clickbait. Und deshalb besteht eine unserer Bedenken darin, dass das Gesetz einen Anreiz schaffen würde, die schlechteste Form des Journalismus, also die Boulevardpresse, zu stärken. Also die Art von Journalismus, von der wir eigentlich nicht wollen, dass mehr produziert wird.
Selbst wenn diese großen Medienunternehmen einen Deal mit Meta aushandeln, kann es passieren, dass die Nachrichtenagenturen möglicherweise noch mehr Wert auf Inhalte legen, die die Anzahl der Klicks maximieren. Und das zeigt wiederum, wie viel Macht die Technologiegiganten haben, wenn es darum geht, die Medienwelt zu gestalten. Mit der Weiterentwicklung von C18 wurde der Gesetzesentwurf immer komplexer. Und wie Matt sagt, war die Regierung gezwungen, immer mehr vorzuschreiben, wie das Gesetz angewendet werden soll.
Durch den Deal, der mit Google geschlossen wurde, hat die Regierung im Grunde vieles von dem aufgegeben, was C18 ursprünglich einmal war. C18 befindet sich jetzt in der Regulierungsphase und im Grunde wird ein ganz anderer Gesetzesentwurf erstellt. Und eine wichtige Frage ist immer noch offen. Wer wird die Finanzierung, die durch C18 generiert wird, bekommen und wer nicht? Und zu welchen Konditionen? Es sieht also so aus, als ob sowohl Google als auch die Regierung einen erheblichen Einfluss darauf haben werden, welche Medienunternehmen gefördert werden. In gewissem Maße haben wir also die Nachteile eines öffentlichen Fonds nachgebildet, bei dem Fragen zur Unabhängigkeit der Nachrichten aufkommen werden. Und trotzdem verfügen wir nicht über die Art von Transparenz und Rechtsstaatlichkeit darüber, wer Nachrichtengelder für welchen Zweck erhält, die wir hätten, wenn wir uns die Mühe gemacht hätten, ein öffentliches System für die Zuweisung dieser Gelder einzurichten.
The other more existential problem.
Das andere, existenziellere Problem besteht darin, dass C18 in der Regierung immer noch neue, außerordentliche Befugnisse einräumt, um zu regulieren, was in den kanadischen Medien geschieht.
Als ehemalige Journalistin hat Senatorin Simons noch andere Bedenken hinsichtlich des Gesetzesentwurfs.
Just the first week in January.
Gerade in der ersten Januarwoche, als viele noch im Urlaub und etwas unaufmerksam waren, gab die Regierung bekannt, dass sie der kanadischen Rundfunkregulierungsbehörde vielleicht erlauben würden, einen journalistischen Verhaltenskodex aufzustellen.
To set up a code of conduct for journalists.
Für Senatorin Simons ist die Möglichkeit eines von der Regierung auferlegten Verhaltenskodex für JournalistInnen absolut inakzeptabel. Sie sagt, ein solcher Verhaltenskodex sollte als Verletzung des Rechts auf freie Meinungsäußerung angesehen werden. Doch überraschenderweise unterstützten die meisten Mainstream-Medien in Kanada den Gesetzentwurf.
Und das machte es schwierig, eine Debatte darüber zu führen, welche Probleme der Gesetzentwurf für die Mainstream-Medien mit sich bringen könnte, weil die Unternehmen selbst ihn befürworteten.
And so
es hat mich beunruhigt zu sehen, dass schon allein das Versprechen auf Geld ausreichte, um die Verleger davon zu überzeugen, ihre desinteressierte, objektive Position beiseite zu legen und sich offen für einen Gesetzentwurf auszusprechen, von dem sie glaubten, dass er ihnen nutzen würde. Ich glaube, es ist nach hinten losgegangen. Ich glaube nicht, dass Ihnen der Gesetzentwurf irgendetwas gebracht hat. Aber es war ein Zeichen dafür, wie verzweifelt die kanadischen Nachrichtenunternehmen jede Chance wahrnehmen, um zu überleben. Denn es ist eine Zeit, in der die digitale Welt die Nachrichtenmedien auf die Probe stellt und all ihre traditionellen Einnahmequellen erodieren.
Letztlich operiert das Internet global und dementsprechend auch digitale Plattformen. Die Debatten aus Kanada können letztendlich auch Auswirkungen auf den Rest der Welt haben. Für Deutschland und Europa ist daher eine wichtige Frage, ob es auch hier ähnliche Gesetze geben könnte und was man bei ihrer Implementierung besser machen könnte.
Ich denke, dass die digitale Gesetzgebung in Europa im Allgemeinen ausgefeilter ist und Gesetze besser diskutiert werden als in Kanada. Und das ist gut so. Es ist schön zu sehen. Ich glaube, wenn ich versuchen würde, eine Empfehlung auszusprechen, worauf Menschen bei der Digitalisierung achten sollten, dann besteht sie darin, wirklich auf die Anreize für die Plattform zu achten. Das ist auch eine Lehre, die ich aus der Erfahrung in Kanada ziehe. Die andere Lehre besteht darin, dass es wichtig ist, sich darüber bewusst zu sein, dass die Probleme, die durch Technologieplattformen entstehen, nie von einem Rechtssystem alleine gelöst werden können. Deshalb hätte ich mir auch gewünscht, dass Kanada viel enger mit Europa und anderen Ländern zusammenarbeitet, um diese Probleme zu verstehen und auf angemessene Weise mit ihnen umzugehen.
Eine weitere Lehre? Es ist wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, wie die Probleme dargestellt und formuliert werden.
Ich würde anderen Regierungen raten, ein besseres Narrativ zu gestalten und auf angemessene Art und Weise über das Problem zu sprechen. Denn das Problem besteht nicht darin, dass große Unternehmen schlecht sind oder dass diese Unternehmen zu groß sind. Stattdessen sollte darüber gesprochen werden, wie diese Unternehmen ihre Macht und Dominanz missbrauchen.
Gleichzeitig gibt es eine wichtige Erkenntnis aus Kanadas einzigartiger Kultur- und Medienlandschaft, die sich möglicherweise nicht ohne weiteres auf andere Kontexte übertragen lässt.
Canadian media policy makes an interesting case study, I think, for European observers.
Meiner Meinung nach ist die kanadische Medienpolitik eine interessante Fallstudie für Europa. Denn wir sind weder die Vereinigten Staaten noch die Europäische Union. Wir haben Gesetzeselemente, die sehr unterschiedlich sind. Eine etwas komische Mischung, weil viele Menschen in Kanada mit amerikanischen Medien und der amerikanischen Medienkultur aufgewachsen sind, aber es ebenso einen wirklich starken europäischen Einfluss gibt. Insbesondere in Quebec, wo viele PolitikerInnen nach Frankreich und auf politische Ideen der EU schauen. Ich denke also, was man aus unseren Fehlern lernen kann, ist, wie schwierig es ist, mit der Gleichzeitigkeit der nordamerikanischen Medienkultur und einer europäischen Sichtweise auf Kulturprotektionismus umzugehen. Und ich denke, das andere, was man aus unserer Geschichte lernen kann, ist, wie gefährlich leicht sich Medienpolitik instrumentalisieren lässt, um die eigenen politischen Ziele zu verfolgen. Denn so wird jeder Versuch, eine vernünftige Regulierung der Medien zu erreichen, verdreht, bis es wie eine Art globale Verschwörung aussieht, mit dem Ziel zu kontrollieren, was die Menschen sehen, sagen und lesen können.
Matt von Open Media weist darauf hin, dass Europa das Potenzial hat, die ganze Angelegenheit erfolgreicher anzugehen.
Die EU wird de facto zum Gesetzgeber für einen Großteil von Internetregulierung, weil sie sowohl über beträchtliche Macht auf Plattformen verfügt, als auch die Fähigkeit hat, wenn nicht perfekte Gesetze, dann aber zumindest vernünftige Gesetze zu entwickeln. Ich wäre also nicht allzu pessimistisch, wenn es darum geht, sinnvolle globale Standards festzulegen.
Many people would like to see more global coordination on these interventions.
Ich denke, viele Menschen würden sich eine bessere Koordination dieser Interventionen auf globaler Ebene wünschen, weil die digitale Ökonomie nun mal keine Staatsgrenzen anerkennt. Aber um das zu erreichen, müssen wir experimentieren. Wir brauchen Beispiele, die zeigen, was möglich ist, wo auch Fehler gemacht werden, aus denen wir lernen können. Und ich denke, dass diese Fehler aus politischer Sicht tatsächlich sehr, sehr wertvoll sein können.
Und damit geht eine Episode Böll Fokus zu Ende, in der wir versucht haben, die komplexe Welt der digitalen Gesetzgebung in Kanada zu erkunden. Wir haben uns zwei wichtige Gesetzentwürfe, C-11 und C-18, ihre Ziele, ihre Mängel sowie ihre potenziellen Auswirkungen auf die digitale Landschaft angesehen. Während die EU und andere Länder diese politischen Herausforderungen der digitalen Welt meistern, ist es entscheidend, die folgenden Punkte zu berücksichtigen. Unbeabsichtigte Folgen, potenzielle soziale Spaltungen und die Notwendigkeit einer globalen Koordination in einer vernetzten digitalen Welt. Denn in Zeiten, in denen immer mehr Fehlinformationen kursieren, können politische Debatten leicht durch das tiefe Misstrauen der Menschen getrübt werden.
And at a time of growing right-wing extremism and growing polarization.
Und in einer Zeit, in der Rechtsextremismus zunimmt und die Gesellschaft immer mehr polarisiert wird, sollte vermieden werden, den Eindruck zu erwecken, dass versucht wird, irgendjemanden zu zensieren. Gleichzeitig war es noch nie so wichtig, dass die Menschen Zugang zu zuverlässigen und vertrauenswürdigen Informationen haben. Und eine große Herausforderung besteht darin, dass weder C-11 noch C-18 diese tiefgreifende existenzielle Krise adressiert haben.
Das war's für diese Folge von Böll Fokus. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Kritik schreibt uns gerne eine Mail an podcast@böll.de und empfehlt uns gerne weiter. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Autorin dieser Folge war Ilona Toller. Die nächste Folge Böll Fokus erscheint in 2 Wochen. Dann sprechen wir über Climate Inequality. Mein Name ist Vincent Lindig. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.